Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der MSCI World hat einen US-Anteil von 75%. Die Kritik daran wird jetzt in den letzten Tagen und Wochen wieder lauter. Dabei stellt sich meinem Gast und mir die Frage, ist wirklich das Länderrisiko entscheidend? Mein Gast, das ist heute Nicolas Werbach von BlackRock. Mit ihm möchte ich die Frage klären, wo kommt tatsächlich das Risiko her? Wird das Länderrisiko vielleicht überschätzt und wird ein anderes Risiko vielleicht unterschätzt? Das klären wir jetzt im anschließenden Talk. Gute Unterhaltung. Ja, hallo liebe Extra-ETF-Community. Die Tage sind jetzt von großen Ereignissen geprägt. Wir haben Rückgänge in den US-Märkten und viele fragen sich dieser Tage, was ist eigentlich mit dem MSCI World los? Muss ich da raus? Kann ich dabei bleiben? Was muss ich eigentlich tun? Da stellt sich die Frage, wie wirkt sich eigentlich das Risiko aus und was meinen wir, wenn wir eigentlich von Risiko sprechen? Darüber spreche ich nicht alleine. Ich habe mir Nicolas Werbach eingeladen von BlackRock. Du bist Senior Portfolio Consultant für die Dachregion. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich heute hier sein darf.
Ja, freue ich mich sehr. Wir sprechen über ein sehr interessantes Thema, nämlich Risiko. Risiko hören wir natürlich immer allenthalben, wenn es darum geht, mal die sicheren Gefilde des Tagesgelds zu verlassen. Was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Risiko sprechen bei der Geldanlage?
Genau, also ganz, ganz wichtig, Risiko, was viele Investoren damit meinen, ist auf die Schwankung der Wertanlage. Mhm. Also wie stark schwankt etwas, kann man verschieden messen. Also wenn man das sozusagen historisch betrachtet, spricht man da oft von der Volatilität. Mhm. Also sprich, wie stark sind meine Renditen und dementsprechend mein Wert meiner Geldanlage in der Vergangenheit, haben die geschwankt. Wenn wir aus Portfolio-Management-Sicht oder aus Investorensicht uns das Ganze anschauen, dann nutzen wir dafür ein gewisses Risikomodell. Mhm. Wir haben den Vorteil bei uns, dass wir mit unserem Aladdin-Risikomodell die sogenannten Risikofaktoren einer Wertanlage dekompositionieren können. Also sprich, genau versuchen können zu erklären, welchen Teil dieser Wertanlage kann man über welchen Risikobaustein eben entsprechend erklären. Mhm. Wenn wir jetzt eben bei der Aktienrisiken mal grundsätzlich bleiben, also MSCI World, was den ja viele besparen, den viele in ihrem Portfolio einfach haben, als Exposure für Aktien, dann kann man da, wenn man sich das anschaut, von der Risikozusammensetzung, das sich so anschauen, dass man den großen Block sogenanntes Market-Risiko hat, was viele auch kennen als Beta. Mhm. Also sprich, dass ich erstmal grundsätzlich, wenn ich in Aktien investiert bin, dann und der Markt, wenn viele vom Markt reden oder vom Markt etwas hören und er schwankt, dann hat das eben einen gewissen Effekt auf meine Aktie eben auch. Allein, dass es eine Aktie ist, die Tatsache. Dann ist eine Komponente das sogenannte Sektorrisiko. Mhm. Also sprich, welchem Sektor gehört mein Unternehmen, in das ich investiert bin, an. Dann das Länderrisiko. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf im Speziellen eingehen, weil da ja oft so ein bisschen die Frage ist beim MSCI World, also sprich das Länderrisiko, zu welchem Land oder wo ist das Unternehmen ansässig, wird da oft betrachtet. Und dann als dritte große Gruppe, die oft unterschätzt wird, das sogenannte Faktorrisiko, also Stilfaktor. Risiken, die eine Rolle spielen. Was sind Stilfaktoren? Stilfaktoren sind sowas wie der sogenannte Size-Faktor oder der Momentum-Faktor oder der Value-Faktor oder der Quality-Faktor. Bedeutet, man kann messen, also ob ein Unternehmen jetzt eher ein Small-Cap-Unternehmen ist oder ob das ein positives Preismomentum aktuell hat oder ob das ein sogenannter Qualitätswert ist oder ob das ein sogenannter Value-Wert ist. Da gibt es verschiedene Messgrößen, wie man das Ganze auch tatsächlich quantifiziert. Und dann, wenn man im Aktienmarkt ist, noch was übrig bleibt, grundsätzlich das sogenannte aktienspezifische Risiko. Mhm. Also wenn ich jetzt in ein Unternehmen investiere und mir das anschaue, dann kann ich sozusagen sagen, okay, da ist ein gewisses Marktrisiko drin, weil es eine Aktie ist, da ist ein gewisses Länderrisiko, weil es in einem Land ansässig ist, das ist ein gewissen Sektorrisikobeitrag, weil es ein gewisser Sektor ist und dann das aktienspezifische Risiko des einzelnen Unternehmens. Und das ist das, was man normalerweise, wenn man jetzt breit diversifiziert investiert, das ist auch das Einzige tatsächlich, was man wegdiversifizieren kann. Okay. Die anderen Risikofaktoren kann man nicht unbedingt wegdiversifizieren, sondern die sind quasi da, besonders das Marktrisiko. Aber das sogenannte idiosynkratische oder aktienspezifische Risiko ist normalerweise das, was man versucht wegzudiversifizieren, wenn man sagt, ich möchte langfristig und dann das Risiko auch irgendwie runterbekommen in meinem Portfolio, dass man dann eben versucht, durch die Zunahme von noch mehr Aktien eben wegzudiversifizieren.
Macht Sinn. Festzuhalten dann erstmal, ich habe schon einmal das Risiko allein aufgrund der Tatsache, dass ich in eine Aktie investiere. Ne? Die schwankt natürlich und das Risiko wird mir dann ja durch eine höhere Prämie dann oder die Chance auf eine höhere Prämie dann vergütet. Ne? Und was ich sehr interessant fand, und das ist ja sozusagen auch der Grund, warum wir heute hier sitzen, du hast nämlich eine Studie ja auch mit Kolleginnen und Kollegen von BlackRock begeben. Und da geht es darum, also die Punchline ist, dass das Länderrisiko tendenziell in den von euch untersuchten Portfolios überschätzt wird und das Stilrisiko bzw. Faktorrisiko unterschätzt wird. Das heißt, so der Beitrag oder der Risikobeitrag eigentlich von Stilfaktoren nimmt eigentlich einen viel größeren Beitrag am Gesamtrisiko bei. Wir kommen da gleich noch drauf, aber das ist sozusagen ja die Quintessenz der Studie und der Grund auch, warum wir heute hier sitzen. Ne?
Genau.
Perfekt. Wenn wir jetzt auf den MSCI World gucken, jeder hat den MSCI World oder sehr, sehr viele deutsche Anlegerinnen und Anleger und jetzt ist das natürlich wieder in den letzten Tagen hochgekocht. Ist das überhaupt ein Weltindex? Die USA nehmen dann viel zu großen Anteil ein, 75% sind es etwa. Kannst du was damit anfangen, wenn gesagt wird, so ja, der MSCI World als Index ist eine Mogelpackung?
Genau, das wird oft sehr gerne hergenommen. Also grundsätzlich, also Punkt Nummer eins ist, es müssen sich allen Investoren natürlich im bewusst sein, dass wenn sie in den MSCI World investieren, dass sie dort in Aktienunternehmen investieren, global der sogenannten entwickelten Länder. Mhm. Was rausfällt, sind die sogenannten Schwellenmärkte oder Schwellenländer. Mhm. Und dann gibt es noch die Frontier Markets theoretisch, die es auch noch gibt. Die fallen eben als Block sozusagen so ein bisschen natürlich raus. Mhm. Da ist natürlich für den einen oder anderen Investor die Möglichkeit, dass sie dann einfach in den All-Country-World-Index investieren, also der ACWI. Mhm. Der schließt die Schwellenländer eben auch noch mit ein. Mhm. So, jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, und zwar das Thema Länderrisiko. Und das ist auch, was in unserer Studie so ein bisschen rauskam, dass Länderrisiken potenziell überschätzt werden und andere Risikofaktoren, wie besonders eben Faktorrisiken, tendenziell unterschätzt werden. Mhm. Wie kommt das Ganze zustande? Das liegt daran, dass in der Betrachtungsweise, wenn wir uns sowas wie MSCI World anschauen, rund 70% in den USA sozusagen an Exposure da ist, dann ist es eine binäre Betrachtungsweise. Mhm. Weil wir haben dann ein Unternehmen, das in den USA den Hauptsitz hat. Das heißt, es wird zu 100% sozusagen den USA zugeordnet.
Absolut. Ja.
Aber die Ertragsströme sind natürlich nicht nur in den USA, sondern die sind natürlich global. Mhm. Also wenn wir uns die großen IT-Unternehmen in den USA anschauen, die sind hauptsächlich, also der Hauptsitz ist in den USA, aber die Revenue-Ströme finden halt auch in Europa statt, finden auch in den Schwellenländern statt. Mhm. Das heißt also, und das ist auch messbar, also es gibt ein gewisses Schwellenländerrisiko in gewissen entwickelten Märkten. Ich meine, jetzt im deutschsprachigen Raum müssen wir nur uns die entsprechenden Autobauer anschauen. Mhm. Wenn in China etwas passiert, dann merken das die deutschen Autobauer eben entsprechend auch. Von der Betrachtungsweise sind die natürlich 100% deutsche Unternehmen.
Klar.
Aber wie gesagt, die Erträge, und das ist das, was am Ende des Tages sehr wichtig ist für den Aktieninvestor, weil man ist ja quasi an den Erträgen der Unternehmen gekoppelt. Mhm. Dass da natürlich auch ein gewisses anderes Länderrisiko gibt. Das heißt, diese Art der Betrachtung ist auf der Länderseite, lässt das Bild ein bisschen verschwimmen, was das eigentliche Risiko tatsächlich ist. Oder man fängt an, potenziell Risiken eventuell zu überschätzen.
Ja.
Und das ist hier eben dort eben, oder beziehungsweise beim MSCI World und auch beim ACWI, also im ACWI-Index, eben entsprechend auch so, dass man eben sich das anschaut, wie sieht man Länderexposure aus und dann dieser große Block USA natürlich auffällt.
Klar.
Das liegt eben, wie gesagt, an der Betrachtungsweise oder wie man es eben misst. Ist übrigens auch der Fall auf der Sektorseite. Mhm. Also ein Unternehmen wird immer einem Sektor zugeordnet.
Also die Branche.
Genau, die Branche.
Autobauer.
Also richtig.
Industrieunternehmen, sowas.
Genau. Und aber das ist natürlich auch extrem granular. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, also mein bestes Beispiel aus ehemaliger Portfolio-Management-Zeit, die ich immer ganz gerne gespielt habe, sind sowas wie Datencenter zum Beispiel. Mhm. Datencenter sind jetzt von der reinen Sektorbetrachtung Real Estate.
Okay. Weil
halt eben entsprechend eine Immobilie in Anführungszeichen in irgendeiner Art und Weise ist. Aber die Erträge sind natürlich extrem stark daran gekoppelt, wie gut es den IT-Unternehmen gibt, welche Investitionen es sozusagen da in dem Bereich gibt. Das heißt also, man hat da eigentlich viel mehr, sage ich mal, IT-Risiko tatsächlich drinne, als jetzt unbedingt Real Estate-Risiko drinne. Das sind so Sachen immer von der Betrachtungsweise, die man sich dann immer so ein bisschen anschauen muss. Und das hat, sage ich mal, immer so ein bisschen den Nachteil, dass man dann potenziell Risiken dann überschätzt, weil sie so prominent aussehen, aber sie wahrscheinlich oder oft gar nicht so da sind. Und dafür auf der anderen Seite dann eben andere Risikofaktoren, wie jetzt zum Beispiel die Stilfaktoren, eben potenziell unterschätzt.
Würde aber bedeuten jetzt, wenn wir es einmal runterbrechen, MSCI World, ich habe zwischen 70% und 75% USA drin, alle warnen natürlich davor, riesiges Klumpenrisiko, ich mache mich abhängig von einer Wirtschaftsregion oder von einem Land, ist aber prinzipiell egal, denn da ist zwar die Amerika-Flagge da drüber, aber letzten Endes in einer globalisierten Wirtschaftswelt kommen die Ströme eh überall her und das Länderrisiko kann ich sozusagen, in die Tüte gesprochen, vernachlässigen.
Genau, also es ist zumindest, also komplett ausschließen kann man es natürlich nicht, aber es ist nicht so das große Risiko tatsächlich, auch wenn man das mit Zahlen tatsächlich mal unterlegt. Also wenn wir uns einfach mal...
Dann lass uns das doch machen, dann blenden wir das nämlich einmal hier ein. Du hast ja alle deine Daten auf dem iPad und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir blenden die hier ein. Führ uns doch einmal kurz da durch. Wo kommen jetzt die einzelnen Einflüsse und die Anteile am Gesamtrisiko denn her? Jetzt auch für den MSCI World, das muss ich noch einmal vorausschicken, denn ne, du hast ja schon gesagt, wir haben jetzt keine Schwellenländer da drin. Aber da ist es natürlich auch so, wenn wir jetzt über Stilfaktoren sprechen, wir haben ja keine Small-Cap-Unternehmen da drin, also keine kleinen Unternehmen. Deswegen hast du auch nochmal den ACWI mitgebracht und das dafür dekompositioniert.
Genau, wobei der ACWI den Emerging-Market-Anteil hauptsächlich nur mit einschließt. Genau, wenn wir uns MSCI World als Index mal anschauen, da sind die eben die Large- und Mid-Cap-Unternehmen global der entwickelten Länder mit drin und da dann uns das Gesamtrisiko mal anschauen. Also aktuell sprechen wir da von einem Risiko von rund 15,7%, also basierend auf unserem Risikomodell. Was bedeutet das? Wir erwarten eine Schwankung dieses breiten Aktienindex basierend auf unserem Risikomodell mit einem gewissen Konfidenzintervall, dass der MSCI World nicht mehr als 15,7% sozusagen über den nächsten Einjahreszeitraum schwankt.
Nach oben,
oder? Nach oben und nach unten, genau, wobei unser Fokus potenziell eher nach unten ist, also immer Downside Risk, wenn man positiv überrascht wird als Investor, dann ist es immer so, ist es im Endeffekt ganz nett.
Spiel mit den Erwartungen, genau.
Das sage ich mal, das wird jetzt ist nicht so schlimm. Nach unten hin ist es in der Regel, tut es in der Regel mehr weh, wenn man eben investiert ist.
Absolut.
Wenn man sich das dann anschaut, wo kommt das Risiko tatsächlich her? Der Großteil eben beim MSCI World, 69%, also quasi fast 70% des Gesamtrisikos kommt aus dem sogenannten Market Risk. Mhm. Bedeutet also, wie gesagt, salopp gesprochen Beta-Risiko, also dass ich überhaupt in einen Aktienmarkt investiert bin.
Macht Sinn.
Was den großen Einfluss einfach dementsprechend oder den Großteil des Risikos eben entsprechend erklärt. Gefolgt von 14,8% von den Stilfaktoren, die den Anteil des Risikos erklären. Und dann kommt erst Länderrisiken mit 12%. Und dann die Sektoren, die fast keine Rolle mehr jetzt in der Risikokontribution tatsächlich mehr spielen, weil wir eben breit diversifizieren über die verschiedenen Sektoren von 0,4% oder 40 Basispunkten. Und verbleibend die 1,6% aus aktienspezifischen Risiko. Mhm. Da wird zum Beispiel auch, das spielt eine Rolle, wenn ein Index, sage ich mal, sehr konzentriert ist, was auch oft gesagt wird, Mag 7 haben einen großen Anteil an dem Gesamt-MSCI World. Aber wenn man die sich sozusagen isoliert betrachtet, dann ist ja da natürlich auch ein großer Teil Market Risk drin. Mhm. Und dann die Stilfaktoren, Länderrisiko, Sektorrisiko und dann das idiosynkratische Risiko. Da sehen wir mit 1,6%, ja, man kann das so ein bisschen messen, aber ich sage mal, von der Gesamtrisikobetrachtung ist es recht überschaubar. Und dann verbleiben jetzt, wir haben das Ganze aus Euro-Investorensicht gerechnet, noch ein bisschen Fremdwährungsrisiko, 1,8%, ist aber auch recht überschaubar. Ist auch jetzt was man jetzt potenziell nicht unbedingt angehen sollte tatsächlich, sondern sich wirklich vielleicht auf den Großteil eben konzentriert. Und das sind eben, wie gesagt, Market und Faktorrisiken im Speziellen und dann erst gefolgt von Länderrisiken.
Mhm. Interessant. Ich finde es auch sehr interessant, weil du sagtest ja schon, es sind ungefähr 16%, die jetzt, von denen ihr ausgeht, der MSCI World Index halt schwanken wird im kommenden Jahr. unterscheidet sich aber grundsätzlich gar nicht so sehr von dem, was ihr für den MSCI ACWI dann erwartet. Also genau das Gleiche, aber der ist halt viel, viel breiter aufgestellt und das Risiko die Ländergewichtung verteilt sich ja auf mehrere Schultern. Heißt also, da ist es ja fast wurscht, was ich mir dann kaufe.
Also ich sag mal so aus...
Ketzerisch.
Ja, aus ketzerisch kann man das natürlich sagen. Also ich sag mal aus reiner langfristiger Perspektive und wenn man das wirklich dekompositioniert nach den Risikofaktoren, kann man das tatsächlich so zusammenfassen, dass es am Ende des Tages ist es fast egal. Die Quelle des Risikos ist leicht ein bisschen anders. Also beim ACWI geht das Länderrisiko schon ein bisschen runter. Mhm. Also im Vergleich kommen da 8,4% aus dem Länderrisiko. Mhm. Da hilft dieser Schwellenländeranteil hilft schon so ein bisschen. Also alleine der von der Portfolio-Konstruktionssichtweise korrelieren Emerging-Market-Länder weniger stark zu den entwickelten Ländern als die entwickelten Länder zueinander. Mhm. Also sprich Europa Verstehe. Und den USA, die korrelieren eben sehr stark, weil da einfach die Verflechtungen einfach so stark auch
macht
sind.
Macht absolut Sinn, ja.
Während in die Emerging Markets, da sind dann auch Unternehmen dabei, die sehr, sehr stark konzentriert dann auch in den Emerging Markets ihre Revenues generieren. Mhm. Und das hilft natürlich dann so ein bisschen in dem Gesamtrisikobetrachtung, dass dieser, ich nenne es jetzt mal, weniger stark korrelierende Effekt einfach in der Gesamtportfolio-Konstruktionssichtweise hilft. Mhm. Aber ganz wichtig vielleicht ist, also das aktienspezifische Risiko, das kann man sich anschauen, das geht ein bisschen runter, aber wir sprechen hier von 20 Basispunkten rund. Ist jetzt also nicht so, dass man da die eierlegende Wollmilchsau, sage ich mal, dann eben reinkauft. Sondern es ist einfach noch ein bisschen breiter gestreut und man verteilt einfach die Risikofaktor-Kompositionierung einfach ein bisschen anders. Mhm.
Bei den Faktoren ist es so, auch kein signifikanter Unterschied jetzt zwischen ACWI und MSCI World. MSCI World Size bzw. Small Cap spielen ja keine Rolle. Dennoch sagtest du ja, eure Untersuchung zeigt, so das wird immer unterschätzt, das Faktorrisiko. Was kann ich denn tun dann, um das vielleicht so ein bisschen auszubalancieren oder dem halt beizukommen?
Genau, also vielleicht ganz kurz, also Size als Faktor spielt tatsächlich schon eine Rolle, okay, grundsätzlich in der marktkapitalisiert gewichteten Indexkonstruktion, weil marktkapitalisiert gewichtete Indexkonstruktion, wie wir sie beim MSCI World oder beim All Country World Index haben, bedeutet ja im Grunde nichts anderes als Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung werden stärker gewichtet im Index,
absolut,
als Unternehmen mit einer kleineren Marktkapitalisierung. Und dadurch hat man so einen eingebauten, ich nenne es Bias, hin zu Large-Cap-Unternehmen. Das ist ja so ein bisschen auch die Kritik grundsätzlich des MSCI World. Jetzt ist natürlich die Alternative, was machen wir alternativ? Ja, also kann man sich überlegen. Gibt zum Beispiel Ansätze, dass man sagt, okay, man gewichtet alle gleich. Mhm. Klar, ist auch ein Ansatz. Was man nur dadurch macht, ist, dass man Unternehmen, die eine kleine Marktkapitalisierung oder eine kleinere Marktkapitalisierung haben, eben stärker gewichtet.
Ja,
So, das kommt aber natürlich mit einem gewissen Preis, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also, was wir auch sehen, ist, dass große Unternehmen dazu tendieren, weniger stark zu schwanken. Während kleine Unternehmen, also wenn man dann in den Small-Cap-Bereich reingeht, da sieht man es dann noch extremer, dann die tendieren dazu, stärker zu schwanken. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann man diese Stilfaktoren bieten oft eine sogenannte risikoadjustierte Prämie. Mhm. Also das heißt, es kann sich lohnen, dieses Risiko einzugehen, weil man dann in der Erwartung, also man geht ein höheres Risiko ein über diese Stilfaktoren, um dann langfristig dann ein sogenanntes Risikofaktor Prämie zu generieren. Das heißt, Small Cap zum Beispiel ist einer dieser Prämien. Mhm. Value ist eine andere, also sprich, wenn man dazu tendiert, günstig bewertete Unternehmen zu übergewichten, dann ist es die Hoffnung, dass langfristig der Markt das sozusagen sieht und die Unternehmen dann irgendwann aufwerten und man sozusagen darüber potenziell seinen Mehrertrag generiert. Das gleiche ist es bei Momentum als Faktor, der auch sehr prägnant ist, bedeutet, Unternehmen mit einem positiven Preismomentum tendieren dazu, auch in der Zukunft besser zu performen. Mhm. Jeder, das ist ganz wichtig, wenn man sich dann mal anfängt, dann damit im Detail dann zu beschäftigen, ist, jeder dieser Stilfaktoren hat aber auch seine Tücken.
Ja.
Gibt dann sowas wie den Momentum Crash beispielsweise. Also das heißt, es ist positives Preismomentum bis zu einem gewissen Punkt und dann tendiert er dazu eben sehr, sehr signifikant eben entsprechend zu crashen. Mhm. Das muss man sich als Investor einfach mal so ein bisschen bewusst sein, wenn man die jetzt, sage ich mal, sehr aggressiv spielen möchte.
Ja.
Ist jetzt nicht unbedingt was wir sagen, okay, jeder sollte nur noch Stilfaktoren spielen. Klar, kann er machen. Aber sie haben, kommen halt immer mit ihm, mit immer mit ihm, bisschen mit ihrem Preis am Ende des Tages. Im Sinne von Risiko.
Dein Werkzeug wäre dann dementsprechend ein gleichgewichteter Index, ne? Also sagst du jetzt gerade?
Nicht unbedingt. Also es kommt drauf an, welchen Faktor man eben entsprechend spielen möchte. Mhm. Also wenn man sagt, okay, mir ist dieser Size-Faktor oder dieser Large-Cap-Faktor oder diese Bias in dieser Indexkonstruktion zu groß, ich möchte dem entgegenwirken, was habe ich für Möglichkeiten, dass man entweder gleichgewichtet oder man nimmt ein bisschen Small-Cap mit rein. Wenn man sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr Value-Exposure haben als Stilfaktor oder das ein bisschen mehr spielen, dann nimmt man sowas wie einen Value-Ansatz, gibt's auch in
ETF. Also rein Value-ETF, dann beimischen oder rein Quality-ETF, rein Momentum-ETF.
Genau. Okay, so würdest du das sagen. Dass man da dann anfängt, die Stilfaktoren sozusagen dann eben mit reinzuspielen und dann eben versucht eben diese Risikofaktorprämien sozusagen im Portfolio dann auch tatsächlich zu capturen. Wie gesagt, ganz wichtig ist, glaube, also auch da wieder, das macht natürlich Sinn für denjenigen, der sich damit auch ein bisschen detaillierter beschäftigen möchte. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es eben ganz, ganz wichtig zu sagen, dass die Stilfaktoren spielen eine große Rolle und die haben eine große Erklärungskraft des Risikos. Aber solange man da jetzt nicht einen Faktor extrem stark im Portfolio übergewichtet, systematisch, das hat man beim MSCI World eigentlich nicht, dann hat man da jetzt auch kein überbordendes Risiko an der Stelle. Also es heißt, es ist da, man sollte sich dessen bewusst sein, aber es ist jetzt nicht der Aufruf, dass jeder anfangen muss, da seinen Stilfaktor-Exposure im Portfolio zu optimieren.
Ja, ich habe das so aus unserer Community mitbekommen, Faktor-Investing, Stilfaktoren, super interessantes Thema, Leute könnten da stundenlang zuhören, finde ich sehr, sehr schön. Da wäre jetzt so meine Frage, weil ich auch von den Stilfaktoren, und Gerd Kommer ist ja beispielsweise ein großer Faktor-Investing-Fürsprecher, sagt, manche Faktoren lassen sich aber auch gar nicht miteinander kombinieren. Hast du da Einblicke oder kannst du mal deine Gedanken dazu teilen, was man auf jeden Fall tun, nicht unterlassen sollte? Manche haben ja Schnittmengen, manche nicht. Wie sieht das aus?
Genau, richtig. Also wir sehen, habe ich ja schon beschrieben, von diesen, nennst du jetzt mal negativen Korrelationen, also von Stilfaktoren. Also zum Beispiel ist sowas wie der Size-Faktor korreliert negativ mit dem sogenannten Volatility-Faktor. Also bedeutet, Unternehmen, die groß sind, tendieren dazu, nicht so stark zu schwanken wie Unternehmen, die kleiner sind. Das ist so, also das kann man oft beobachten. Was man auch oft sieht, ist die negative Korrelation von Momentum und Value. Warum ist das so? Weil beides in irgendeiner Art und Weise eine Ableitung vom Preis ist, das der jeweiligen Aktie, aber mit umgekehrten Vorzeichen.
Ja, ja. Also eine unterbewertet, das andere baut Kraft auf, ne? Gerade. Ne?
Genau, richtig. Also Momentum bedeutet ja positives Preismomentum, das heißt, der Preis steigt, ceteris paribus, alles bleibt sozusagen gleich. Erstmal gleich. Dann bedeutet das im Umkehrschluss aus einer Value-Betrachtung, wenn der Ertrag des Unternehmens bleibt gleich, aber der Preis ist höher, also ja, so dieser Price-Earning, das ist oft so eine Betrachtungsweise von Value. Mhm. Also ich zahle heute relativ wenig für potenzielle Erträge in der Zukunft. Mhm. Ja, das ist also sozusagen ein Value-Unternehmen. Nicht der einzige, man nimmt da immer mehrere Kombinationen, ganz wichtig. Aber wie gesagt, beides in irgendeiner Art und Weise wird vom Preis getrieben, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Das heißt also positiv Preismomentum, Unternehmen sind oft negativ Value, vice versa. Ja, ja. Gibt dann auch, also wenn man da ins Detail dann auch reingeht, gibt dann auch Betrachtungsweisen, besonders bei Value ist es ganz, ganz wichtig, die sogenannte Value Trap. Also Unternehmen sind günstig, aber es gibt einen Grund, warum sie günstig sind, oder sie sind systematisch günstig. Ja, ja. Da kann man auch Sektoren, muss man vorsichtig sein zwischen den Sektoren. Also wenn man sich Finanzunternehmen anschaut beispielsweise, die muss man anders betrachten als jetzt Industrieunternehmen. Wenn man eben sowas anschaut wie Price-to-Book-Ratios oder Price-Earnings, Eigenkapitalrenditen, also das ist eine andere Betrachtungsweise als jetzt bei Industrieunternehmen, weil sie einfach anders arbeiten.
Ja, ja.
Das sind so Sachen, die muss man sich ein bisschen anschauen. Wir auf unserer Seite haben das mit unseren Stilfaktoren versucht, so clean wie möglich zu machen. Das ist zum Beispiel, wenn wir unsere Value-Strategien in ETF-Form, die sind zum Beispiel sektorneutral, dass man sich das so betrachtet, dass man wirklich versucht, eben diesen Value-Stilfaktor eben entsprechend sich ins Portfolio reinzuholen und nicht sogenannte andere unintended biases sich reinholt. Also wenn wir bei Value mal, das ist ein gutes Beispiel eigentlich immer, mal bleiben. dann ist es so, wenn man jetzt einfach beim MSCI World einen Value-Ansatz fahren würde, dann kann man klar sein Value-Exposure erhöhen, aber oft mit den Kosten auf der Sektorseite, indem man einfach Finanzunternehmen beispielsweise massiv überbewertet, übergewichtet,
ja.
Weil sie eben massiv unterbewertet sind aus reiner Value-Betrachtungsweise, besonders im Vergleich zu anderen Sektoren.
Mhm.
Also IT ist so ein Klassiker.
Ja, ja, klar.
Die sind oft sehr teuer jetzt bei der reinen Value-Betrachtung.
Gut gelaufen, ja.
Und dementsprechend würde man Finanzunternehmen massiv übergewichten, IT-Unternehmen massiv untergewichten, wenn man das jetzt ganze nicht sektorneutral macht.
Mhm.
Dann ist jetzt aus der reinen Value-Perspektive hätte man dann ein hohes Exposure, aber man würde sich ein extrem hohes Sektorrisiko noch dazu reinholen. Und das sind so die sogenannten Unintended Biases, die man oft nicht haben möchte oder die man eben versucht dann zu kontrollieren.
Okay, also schwierig, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe den MSCI World, ich möchte jetzt das Risiko, was ja durchaus vorhanden ist bei den Stilfaktoren, möchte das managen, möchte da ein bisschen gegensteuern mit den einzelnen Faktor-ETFs. Auf jeden Fall Vorsicht angeraten.
Naja, beziehungsweise, sage ich mal, von den verschiedenen Anbietern. Also ich kann jetzt nicht über alle Anbieter sprechen,
klar.
aber jetzt, auch wenn man die Strategien bei uns im Haus sich anschaut, da haben wir genau... Dafür haben wir die eben entsprechend so konstruiert.
Ja, ja, klar, ich meine nur, wenn du jetzt selber als Anleger halt rangehst, dann sind das solche Dinge, die dann schnell in den Hintergrund rücken, ne? Dass ich mir dann halt ein Sektorrisiko dann dort einkaufe, ohne dass ich es merke und stehe dann am Ende da mit einer Rendite, die mich nicht zufriedenstellt dann.
Genau, also das kann natürlich passieren. Wie gesagt, jetzt aus unserem Hause haben wir eben versucht, das eben genau zu kontrollieren. Also die Value-Strategien aus unserem Hause sind sogenannt sektorneutral. Das heißt, wenn man jetzt MSCI World hat eine gewisse Sektorallokation und der MSCI World Value die MSCI World ETF-Lösung hat eben eine sektorneutrale Komponente mit drin. Das heißt also, die sind schon kompatibel und können dann eben genutzt werden als Bausteine. Und die werden auch genutzt als Bausteine, eben um ein Stilfaktorprofil eben deutlich, sage ich mal, zu customizen für den Investor, wie er es eben gerade
absolut
haben möchte.
Ja. Sehr schön. Wir haben schon angesprochen, gleichgewichteter MSCI World könnte eine Möglichkeit sein. Da ist es dann natürlich so, wie jetzt der Name ja schon sagt, ich habe halt die ganzen einzelnen Indexmitglieder gleichgewichtet. Damit habe ich eine ruhigere Entwicklung, mache in Abwärtsphasen dann vielleicht nicht die ganze Rutsche mit, bin aber dann in Aufwärtsphasen dann auch nicht so in dem Maße mit dabei. Das muss man sich dabei ja auch dann vor Augen führen.
Ja, es ist immer schwer, sage ich mal so pauschal zu beantworten, dass man Gesamtrisiko tatsächlich wirklich mit einem gleichgewichteten Index rausnimmt. Es gibt auf jeden Fall Marktphasen, wo der gleichgewichtete Ansatz, sage ich mal, im Vergleich zu einem normalen marktkapitalisiert gewichteten Ansatz tatsächlich underperformt.
Mhm.
Und das ist besonders eben bei, ich sag mal, Hochrisiko, also marktsystematischen Phasen. Weil man eben den den Size-Faktor ja übergewichtet über diese Gleichgewichtung.
Mm, yeah.
Und der tendiert dazu in sogenannten Risk-Off-Events, also wenn sozusagen wirklich Turbulenzen am Markt sind, jetzt nicht im Speziellen einen Sektor, ein Land, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise betreffen, sondern in irgendeiner Art und Weise systemisch sind, dann tendieren diese Strategien dazu, potenziell zu underperformen im Vergleich zu den Large-Cap-Unternehmen. Was wir auch messen können, weil Large-Cap-Unternehmen tendieren dazu, weniger volatil zu sein. Deswegen so jetzt ganz so pauschal würde ich jetzt die Aussage nicht unterstreichen. Mhm. Aber klar kann man so ein bisschen einfach nutzen und man kann sich einfach diesen Stilfaktor vielleicht einfach ein bisschen zunutze machen, Small Cap. Wobei da dann die Frage ist, wenn das jemand spielen möchte, ob er das nicht noch, sage ich mal, ein bisschen, extremer macht, indem er sich Small- und Mid-Cap-Unternehmen gezielt mit reinkauft.
Ja, macht Sinn. Wenn wir uns jetzt den MSCI World mal auch so in der historischen Entwicklung einmal anschauen, ich meine, es gibt den seit 69, wenn mich nicht alles täuscht, und jetzt brandet halt, wie gesagt, diese Diskussion auf, Amerika zu viel. Historisch betrachtet ist es ja so, das ist gar nichts Neues. Also es gab auch tatsächlich Phasen, wo Länder übergewichtet waren. Beispielsweise war es ja mit Japan einmal der Fall. Ist es momentan dann auch so, frag jetzt mal wieder so ein bisschen überspitzt, Hysterie dann oder wie würdest du es dann beurteilen?
Naja, also klar, derjenige, der die Kristallkugel hat und weiß, dass...
Rückblickend ist natürlich, ja, genau. Ich predige jetzt hier von der Kanzel, ne, des allwissenden Menschen, aber ja.
Also derjenige, der die Kristallkugel hat und genau weiß, dass die USA jetzt langfristig underperformen werden im Vergleich zu Europa, wenn der jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, okay, was soll ich machen, dann würde ich sagen, naja gut, dann ist ja, die klar. Antwort relativ einfach, ja, dann die Europa übergewichten, USA untergewichten. Wenn man sich jetzt einfach mal die historischen Daten einfach mal anschaut, also ich habe sie mir einmal angeschaut für die letzten 25 Jahre, sind, sage ich mal, kann man das unterteilen in zwei prägnante Segmente potenziell. Das sind einmal die Anfang 2000er. Mhm. Da haben wir schon gesehen, besonders nach dem Platzen der Dotcom-Blase, dass Europa, weil wir hatten ja so eine für die langen Investoren unter uns, die Anfang der 2000er schon am Markt waren, hatten wir eine Phase, wo wir stetig, sage ich mal, also Kursrückgänge hatten im Aktienmarkt. Bis zu einem gewissen Punkt und dann bis dann 2008 ging die Preise dann eben entsprechend wieder hoch. Dann kam die Subprime-Krise und ab dem Zeitpunkt haben europäische Aktien tatsächlich auch besser performt als US-Aktien, also jetzt nur in diesem Zeitraum. Wobei insgesamt es potenziell mehr Kursrückgänge gab, aber das war eher die Phasen, wie gesagt, wo Europa outperformed hat gegenüber den USA. Und dann mit Anfang, Ende der Finanzkrise hat das Ganze dann eben entsprechend gedreht und seitdem hat potenziell die USA Europa outperformed. Das bedeutet jetzt, wenn man sich die letzten 15 Jahre einfach mal anschaut, dann gab es genau 3 Jahre, in denen Europa besser, also der europäische Aktienmarkt besser performt hat als der US-Aktienmarkt, so von 15. Und das ist natürlich immer so eine Frage, okay, A, möchte man das immer aktiv sozusagen da dagegen wetten, weil man hat ja dann eine Marktmeinung, wenn man das umsetzt.
Ja, ja.
Also dass man sagt, okay, ich gehe davon aus, dass Europa besser performt als die USA. Kann man immer machen, klar, also man muss sich nur dessen bewusst sein. Eine andere Sache, und das ist auch was in unserer Studie rauskam, ist, dass viele, besonders europäische Investoren, dazu tendieren, Europa zu übergewichten in ihrem Portfolio.
Okay.
Also das heißt also auch das Risiko für europäische Investoren ist aus Europasicht gesehen eigentlich relativ groß.
Also eine Art Homebias.
Genau, diese auch bekannt als Homebias oder dass man das eben entsprechend jetzt, sage ich mal, massiv übergewichtet. Kann man auch erklären, man kennt die Unternehmen, man liest tagtäglich davon in der Zeitung, man arbeitet bei einem DAX-Konzern, man ist da dann auch noch investiert. Das ist auch sowas von der reinen Portfolio-Betrachtungsweise immer sowas, wo man sagen müsste, okay, ein bisschen aufpassen, weil wenn ich in einem DAX-Konzern arbeite, da aufgrund von Aktienprogrammen, sage ich mal, das auch noch in meinem Portfolio
Mitarbeiteraktien
in mein Portfolio reinhole und dann noch massiv DAX, Eurostox, Stoxx Europe, sage ich mal, Übergewichte, dann hole ich mir da ein sehr, sehr starkes Klumpenrisiko aus der Sicht rein in mein Portfolio. Und ob es da nicht vielleicht besser wäre, dann zu sagen, okay, ich denke ein bisschen globaler und hole mir explizit eben entsprechend mehr US-Risiko tatsächlich damit rein. Und das dann eben versucht, im Portfolio tatsächlich umzusetzen.
Ja, du sagtest schon, die letzten 15 Jahre waren die USA 12 mal vorne, 3 mal nur Europa. Wir haben es jetzt gerade auch gesehen, blenden es ja auch ein. 2022 war Europa vorne, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Ist ja so, sage ich mal, Primetime-Corona-Krise beziehungsweise Nachwirkung. Liegt dann daran, dass die, also jetzt nur rein Interesse halber, die Restriktionen dann in Europa vielleicht tiefgreifender waren als jetzt in den USA? Ah nee, Europa ist ja vorne, also andersrum.
Genau.
Genau. Konnte ich mir jetzt gar nicht herleiten. Wie kann, hast du eine Erklärung dafür, warum das passiert ist?
Genau, auch das kann man potenziell so ein bisschen über die Stilfaktoren erklären. Das liegt einfach daran, dass also europäische Unternehmen jetzt von der reinen Stilfaktor-Betrachtungsweise, man hat so einen gewissen Quality-Bias, weniger IT drin, mehr Quality und mehr Value drin. Also jetzt von der Stilfaktor-Betrachtungsweise. Und das waren tatsächlich der Stilfaktor, der besonders gut funktioniert
hat. Also robuste Unternehmen sozusagen, gesunde Bilanzen, stabil finanziert und so.
Genau, weil von der Betrachtungsweise oft ist es so, dass wenn du eh schon günstig bist, klar, du kannst immer noch günstiger werden.
Ist immer so ein das bisschen ist eine nette Art, das zu umschreiben.
Das ist immer ein bisschen das Problem bei Value grundsätzlich. Aber das hat in der Regel, sage ich mal, einen gewissen Cap eben und besonders in Stressszenarien. Und wir hatten eben mit Corona ein sehr, sehr starkes Stressszenario tatsächlich im Markt. Und das hat oft einen sehr, sehr starken Impact dann eben auf sogenannte Growth-Unternehmen, was oft IT-Unternehmen sind. Also sprich Erträge, die in der Zukunft prognostiziert werden, die einen gewissen Impact haben auf den sogenannten Net Present Value, auf den heutigen Aktienwert. Also man kann, dann gibt es ja viele Modelle, diese DCF-Modelle, also Discounted Cashflow-Modelle, dass man sich anschaut, okay, wie sind die Erträge des Unternehmens und wenn da viel in der Zukunft einfach stattfindet und sozusagen auf den heutigen Tag hin projiziert werden, und man hat einen starken Impact aufgrund des Marktszenarios, dass man sagt, okay, die zukünftigen Erträge sind gar nicht mehr so sicher, sondern man schlägt ja 20-30%, sage ich mal, der zukünftigen Erträge ab, dann hat es natürlich einen massiven Impact auf meinen heutigen Wert, während wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was relativ stabile Erträge hat, weil es ein Versorger ist beispielsweise,
also Preissetzungsmacht
nicht so viel, und genau, nicht so viel Upside-Potenzial, weil es stabil ist, das kommt mit seinem Preis. Aber die verlieren dann in solchen Szenarien potenziell dann eben nicht so stark. Was wir uns hier anschauen, ist ganz wichtig, vielleicht auch Kalenderjahr. Natürlich, wenn man sich sozusagen das nur von Corona-Krise, dann also den Peak, da haben wir dann eben entsprechend die massive Aufwertung dann auch wieder gesehen in den US-Unternehmen. Und seitdem ist ja auch, sage ich mal, recht persistent tatsächlich die Outperformance der US-Werte gewesen.
Super interessant. Jetzt muss ich gerade dann trotzdem noch einmal nachfragen. Sehe es gerade 2012 auch Europa vorne. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Staatsschuldenkrise, Eurokrise, trotzdem Europa vorne wegen günstigem Geld und USA war dann ein bisschen hinten dran. Oder warum ist da Europa vorne?
Naja gut, wir hatten mit 2011 das Jahr vorher eben die Euro-Krise.
Genau, und 2012 war ja dann Draghi, whatever it takes, wenn mich
nicht alles täuscht. Genau, richtig. Ne? Also wir haben natürlich, also es ist natürlich immer so ein bisschen dieser Recovery-Effekt dann natürlich, den man auch sieht. Also in 2011 eine massive, also ein Verlust europäischer Werte, besonders eben im Vergleich zu den US-Werten, weil wir mit der Euro-Krise eine recht lokale Krise ja eben auch hier hatten. Dann eben genau, Geldströme sind aufgemacht worden, Draghi mit seinem Whatever it takes Spruch kam dann und dann, das hat natürlich dann auch wieder internationale Investoren angelockt, was dann, weil wir von einem niedrigeren Niveau einfach sprechen, dazu geführt hat, dass Europa in diesem Jahr einfach sich wieder ein bisschen mehr erholt hat und ein bisschen stärker erholt hat als die USA. Also ich finde von den Zahlen her, wir haben, wenn wir 2011 anschauen, hat Europa 7,7% verloren, während die USA 5,3% zugelegt haben. Und im Jahr drauf hat Europa mit 17,8% stärker performt als die USA, aber die immer noch 13,9% gemacht haben. Also das heißt, 5,3 im ersten Jahr, 13,9% ist, sage ich mal, immer noch besser als minus 7,7% und dann plus 17% im Folgejahr. Also das heißt, aus der Net-Net-Betrachtung ist man auch zu dem Zeitpunkt, auch wenn es ein Jahr vielleicht gab, immer noch mit den US-Werten tatsächlich deutlich besser unterwegs gewesen.
Super interessant. Also macht sehr viel Spaß, sich das schon anzugucken. Wir zurückkommen zum MSCI World. Da ist es ja so, wie gesagt, wir haben diesen marktkapitalisierten Index und jetzt könnte man ja sagen, man muss ja diese ganzen Narrative ja gar nicht erfinden, weil es ist ja im Prinzip ja nur eine Investmentregel. Dieser arme Index verfolgt ja im Prinzip, setzt ja nur diese Regel um, die festgelegt wurde, nach Marktkapitalisierung zu gewichten. Und als Investor muss ich mich ja gar nicht grämen, denn jetzt habe ich zwar USA übergewichtet, aber wenn jetzt natürlich Europa dann kommt, USA, der Markt geht weiter runter, werde ich ja auch Europa wieder mehr drin haben. Kann ich also durchatmen, muss ja im Prinzip nur einen ausreichend langen Anlagezeitraum haben, denke ich mal.
Genau, richtig. Also perfekt zusammengefasst, weil genau so sehen wir es am Ende des Tages auch. Nee, also es gibt ja einen Grund, warum wir marktkapitalisiert gewichtete Indizes haben. Also der eine Grund, so ein bisschen aus der Historie natürlich heraus, ist, dass man natürlich schon sicherstellen wollte, dass überhaupt genug verfügbare Aktien da sind, um was abzubilden. Und sie sollen natürlich auch repräsentativ sein zum Markt. Mhm. Und Unternehmen, die einfach groß sind, die große Erträge haben, die groß geworden sind, haben natürlich eine gewisse repräsentative Funktion des Gesamtmarkts. Mhm. Und wie du gesagt hast, wenn jetzt die Phase, also nehmen wir mal an, Hypothese, jetzt kommt das goldene Zeitalter für Europa in den nächsten 10 Jahren und Europa verdoppelt sich im Vergleich zu den USA, dann ist es ja nicht so, dass wenn ich in den MSCI World investiert bin, dass ich davon nichts habe, sondern ganz im Gegenteil, sondern es wird dann mein Europa-Anteil, den ich ja heute schon habe, der wird stärker und der US-Anteil verringert sich relativ gesehen dann potenziell zu den US-Werten. Und da ist so ein bisschen dieser Punkt, einfach diese lange Historie, einfach eine lange Historie anschauen, und das ist auch das, was wir sagen, also wenn man, also Aktien sind für langfristige Investoren geeignet, weil sie einfach eine gewisse Schwankung haben. Ja. Für kurzfristige Investoren eignen sie sich nicht unbedingt, weil wir wissen einfach nicht, was in den nächsten 6, 12, 18 Monaten am Markt passiert. Ja. Langfristig gesehen können wir eben sagen, und wir haben ja jetzt eine wirklich sehr, sehr lange Historie auch im Aktienmarkt, kann man eben sagen, dass sie einen Mehrertrag generieren im Vergleich zu den risikoärmeren Alternativen, sowas wie Anleihen beispielsweise, oder dann ganz am ganz unteren Ende hat man ja sowas wie Tagesgeld oder Festgeld, dass sie eben eine Mehrrendite generieren. Besonders wenn man noch die Inflation eben berücksichtigt. Ja. Das ist ja oft das, was viele vergessen, so ein bisschen in der Betrachtungsweise, dass sie einfach nur so die absolute Zahl sich anschauen. Und wenn sie dann sehen, okay, mein Tagesgeld oder mein Festgeld rentiert jetzt mit 2,5%, aber wenn die Inflation auf der anderen Seite 2% sind, dann bleibt sozusagen einfach nur 0,5% quasi übrig oder für das Geld, was da sozusagen arbeitet. Und wenn mein Anlagehorizont aber jetzt, sage ich mal, 20, 30 Jahre ist, also sprich das, was ich heute aufbaue für meine Rente oder für meine Kinder gedacht ist, dass sie damit irgendwann mal was machen, in, wie gesagt, 20, 30 Jahren, dann kommt man eigentlich in der Regel um das Aktieninvestment grundsätzlich nicht herum. Und dann ist die Frage, okay, wie baue ich mein Aktieninvestment auf? Also sprich, welche Risikofaktoren kann ich kontrollieren und welche kann ich potenziell nicht kontrollieren? Und da ist ganz, ganz wichtig, ist das idiosynkratische, also das aktienspezifische Unternehmen, das kann ich kontrollieren, indem ich es wegdiversifizieren kann. Auch was wir so ein bisschen oft sagen, das ist so, there is no free lunch, also gibt nichts umsonst im Markt. Das Einzige tatsächlich, was ich in Anführungszeichen umsonst bekomme, ist Diversifikation.
Ja.
Und zwar eben das von idiosynkratischem Risiko von den Unternehmen.
Das meinst du auch eben, idiosynkratisches Aktienrisiko, weil du das Aktienunternehmen gesagt, wolltest du eben kurz gerade stellen.
Genau, Verzeihung. Ich meinte das also wirklich, das idiosynkratische Aktienrisiko von einem Unternehmen, also das wirklich unternehmensspezifisch ist.
Ja.
Das treibt einfach ein großes Risiko. Und da ist es immer das, wenn man sagt, okay, man möchte langfristig investieren, dann ist es das normalerweise, was man versucht, wegzudiversifizieren. Weil das Risiko einfach zu groß ist, dass irgendwas passiert mit dem Unternehmen. Ja. Der ein oder andere deutsche Investor hat es vielleicht mit dem in der Nähe von Bayern ansässigen IT-Unternehmen im Portfolio gemerkt, was auf einmal 100% verloren hat oder nahezu 100% verloren hat. Und wenn man das natürlich singulär in seinem Portfolio hat, dann verliert man eben entsprechend den Großteil seines Portfolios.
Ja.
Und das möchte man in der Regel ausschließen. Wie schließt man das aus? Indem man eben breit diversifiziert über mehrere Unternehmen, da dann auch wieder aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Sektoren, weil dadurch kann man das Portfolio insgesamt robuster machen. Und auch über die Stilfaktoren, also nicht nur Large-Cap-Unternehmen konzentriert, sondern eben auch Mid-Cap-Unternehmen drin. Unternehmen, die positiv Value haben, Unternehmen, die Qualitätswerte sind, all das. Und das kauft man sich, sage ich mal, als Basket so schon mit rein, wenn man jetzt sowas wie den MSCI World reinkauft, weil darf man ja auch nicht vergessen, da sind 1600 Unternehmen drin. Also eine gewisse Diversifikation hat man da einfach grundsätzlich. Wenn man noch breiter, also besonders über die Region eben diversifizieren möchte, auch wenn es jetzt aus Gesamtrisikobetrachtungsweise jetzt keinen allzu großen Unterschied macht, dann kann man den All-Country-World-Index mit reinnehmen, aber noch so ein bisschen die Schwellenländer eben mit drin.
Ja.
Aber ich glaube, am Ende des Tages ist ganz wichtig, dass man investiert ist, dass das Marktrisiko das große, also das Beta, das große Risiko, der große Risikotreiber ist im Portfolio, weil das ist das, was man haben möchte. Und das idiosynkratische Risiko, dass das so gering wie möglich ist.
Wunderbar, sehr versöhnliche Worte, finde ich gut. Man darf ja auch nicht vergessen, auch beim MSCI World, selbst in den schwächeren Phasen, jetzt auch zwischen 2011, 2012 bis jetzt, glaube ich, 2017, ne, also als es dann auch abwärts ging oder eher seitwärts, hat man ja trotzdem Plus gemacht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man Reichtümer wäre jetzt übertrieben, aber dass man jetzt sehr viel Geld verloren hätte, sondern es war sogar ja noch positive Rendite dann mit dabei, was ja auch wieder zeigt, bin ich langfristig dabei, komme ich auch auf meine Rendite. Würde ich sagen, so können wir es doch gerade stehen lassen, oder?
Absolut.
Nikolas, ich sag vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr, sehr interessante Einblicke. Und ja, ich hoffe auf eine Wiederholung. Dann gucken wir uns mal Krisen an oder so.
Sehr gerne.
Ja, können wir gerne machen. Finde ich super. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war es schon wieder für diese Woche. Zu Gast war Nikolas Werbach von BlackRock. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei, aber bitte fair. Und unterstützt euch gegenseitig mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra-ETF auch tun. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Ciao.